Habt ihr bei dem Lied gesehen, wer es geschrieben hat? Bodelschwing, ich nehme an Bielefeld damals. Habt ihr die Jahreszahl gesehen? 1938. Ob der Hölle Lügenmächte triumphieren fern und nah. Da gehörte schon Glauben dazu. Bethel, wo Bodelschwing damals Leiter war, ist ja auch sehr stark angegriffen worden. Die Behinderten sollten beseitigt werden. Ob der Hölle Todesmächte triumphieren fern und nah. Das Vertrauen dennoch dringt als Überwinder Christus durch das Sterbenstor. Es ist gut, dass wir im Namen dieses auferstandenen Herrn heute Morgen zusammen sein können. So viel noch zu dem Lied. Okay. Ja, mal gucken, ob es so geht. Bis jetzt tut sich noch nichts. Ah ja, jetzt wohl. Eine Frage wird bei uns in letzter Zeit in Gottesdiensten oft gestellt, vielleicht auch nachher noch. Hat jemand von euch etwas Besonderes mit dem Herrn erlebt? Möglichkeit zum Zeugnis. Mir ging es dann oft so als Antwort durch den Kopf. Etwas Besonderes? Eigentlich nein. Etwas mit dem Herrn erlebt? Eigentlich alles. Dass ich morgens aufstehen kann, dass ich frühstücken kann, damit fängt es dann schon an. Geschenk des Herrn, wofür ich dankbar sein kann. Aber dann gab es doch etwas Besonderes. Ich habe neulich eine Andacht gelesen und habe gemerkt, wie Jesus mich neu herausfordert. Eine Andacht über diesen Vers aus der Offenbarung. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und das wird so richtig betont da. Wörtlich heißt da, dass du die Liebe, deine erste, verlassen hast. Ich habe gemerkt, darüber muss ich nachdenken. Dieses sogenannte Sendschreiben in Offenbarung 2 ist der erste Brief von Jesus an 7 Gemeinden dort in Kleinasien. Wir sind nicht die ursprünglichen Adressaten. Da steht nicht Gemeinde Rüsselsheim. Aber Jesus fordert indirekt alle heraus, über das nachzudenken, was er dieser Gemeinde schreiben lässt. In Vers 7 steht, wer ein Ohr hat, oder auch zwei, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also auch wir sollen auf das hören, was er da schreibt. Und uns diese Frage stellen, wie sieht es denn aus mit meiner Beziehung zu Jesus? Die erste Liebe. Dabei geht es nicht um anfängliche Liebesgefühle, die jemand hat im Zusammenhang mit seiner Bekehrung. Ich meine, das ist auch sehr unterschiedlich. Es gibt manche, die erleben einen tiefen, beglückenden Frieden, wenn sie ihr Leben Jesus anvertraut haben. Andere schweben fast vor Freude. Es gibt noch andere, die könnten fast Tag und Nacht vor lauter Begeisterung nur von Jesus reden. Bei mir selber war es ein bisschen anders. Bei mir war die Frage da, was sich da bei mir so abspielt. Ist das wirklich echt oder ist das religiöse Einbildung? Ist Jesus tatsächlich eine reale Person, die heute noch wirkt? War mir manche so fremd. Und dann eben auch die Frage, ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Also da war mit der Bekehrung noch längst nicht alles klar, nur Happiness. Also erste Freude, wenn das die anfängliche wäre, würde ich sagen, war bei mir nicht. Was Jesus da meint, ist, was steht bei dir an erster Stelle? Er hat es an einer anderen Stelle mal anders ausgedrückt. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Oder wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Also erste Liebe, wem gilt deine Liebe an erster Stelle? Wen liebst du am meisten? Jedenfalls, ich habe gemerkt, Jesus lässt mich mit dieser Frage nicht in Ruhe. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich die gelesen habe und darüber nachgedacht habe. Und ich bringe diese Frage einfach mal mit und ich sage es mal ein bisschen spaßig, ich nerve auch euch damit ein bisschen. Ich hatte, als ich gelesen, nachgedacht habe, den Eindruck, die erste Liebe zu verlassen, ist im Grunde eine dauernde Gefahr und eine Gefahr für jeden. Es waren mir so einzelne Personen vor Augen, für die ich konkret gebetet habe und dann gedacht habe, ja, könnte ich dem einfach das Zeugnis ausstellen, ja, der lebt in der ersten Liebe oder die lebt in der ersten Liebe. Da könnte man ja sagen, okay, also dieses Wort trifft doch alle. Und wenn es alle trifft, dann ist es ja nicht so schlimm, wenn es bei mir so ist, dass die erste Liebe fehlt. Es ist eine große Gefahr, weil wir oft dabei sind, uns mit anderen zu vergleichen. Und wenn du anfängst, dich mit anderen zu vergleichen, ist die Gefahr ganz groß, dass du überhaupt nicht hörst, was Gott dir sagt. Du wirst doch immer jemanden finden, der mehr Sünde und mehr Fehler hat als du. Wenn du dann sagst, ja, bei dem sieht es oder bei der sieht es ja auch nicht besser aus, dann ist die Gefahr, dass das, was Gott dir sagen will, an dir vorbeirauscht, dass du es gar nicht hörst. Vergleiche ich mich mit anderen oder höre ich, was Jesus mir sagen will? Es ist wichtig, dass wir uns dem stellen, der in diesem Sendschreiben ja sagt, ich weiß, ich kenne deine Werke. Ich weiß, er ist da, der uns kennt. Und jetzt ist es wichtig, denke ich, dass ihr für euch auch betet. Herr, erforsche mich und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, ein Irrweg, ein falscher Weg. Und leite mich auf dem ewigen Weg. Er weiß und wir dürfen ihn ganz konkret bitten, Herr, zeig du mir, lass mich verstehen, was du mir sagen willst. Beim Nachdenken sind mir so ein paar Dinge deutlich geworden, die ich eigentlich längst weiß und ein paar, die ich ein bisschen neu verstehen gelernt habe. Eines, was mir eigentlich lange klar ist, unser Herr fordert Liebe von uns. Wenn ich euch fragen würde, was ist denn das größte, wichtigste Gebot? Was ist es? Ich denke, ihr würdet alle sagen, wie Jesus geantwortet hat, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Ist uns allen völlig klar, das ist das größte und höchste Gebot. Es ist nicht so wichtig, dass wir es wissen. Leute, ich möchte mal sagen, wenn ihr herkommt mit der Frage, weiß ich das schon, dann könnten viele unserer Gottesdienste furchtbar langweilig werden. Denn so vieles wisst ihr schon, habt ihr schon oft gehört. Wenn ihr kommt mit der Frage, was will Gott mir damit sagen? Dann fängt es an, spannend zu werden. Ja, also dieses allgemeine Gebot merken wir, nur um ein weiteres Beispiel einmal zu nennen, wendet Jesus auch persönlich an. Als der auferstandene Herr, als er dem Petrus am See Genezareth begegnet, da stellt er ihm genau dieselbe Frage. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Und die Antwort von Petrus, die er immerhin geben kann, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und ihr wisst, dass Jesus den Petrus dieselbe Frage noch zweimal stellt. Und wenn ihr sonst in der Bibel auch guckt, diese Frage, wie sieht's aus mit deiner Liebe zu Gott, die kommt immer wieder vor, die steht an ganz zentraler Stelle, sozusagen Fahne an. Über diese Gemeinde in Ephesus soll der Apostel Johannes viel Positives schreiben. Jesus sagt ihm, ich kenne deine Werke, deine Mühe, dein Ausharren, dass du Böse nicht ertragen kannst. Du hast geprüft, ich sage es jetzt mal kurz, die Irrlehrer und hast gemerkt, die sind auf dem falschen Dampfer. Du hast Ausharren, also Geduld. Du hast vieles ertragen, gelitten um meines Namens willen. Du bist nicht müde geworden. Eine ganze Latte positiver Dinge. Und dann kommt ein Aber. Aber ich habe gegen dich. Bei all dem Positiven hat Jesus eine ganz entscheidende Anklage an diese Gemeinde. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Wie sieht's bei mir aus? Wie sieht's bei dir aus? Man könnte sagen, dieser Abschnitt da in der Offenbarung ist ganz schön hart. Aber wenn wir den Anfang vom sogenannten Hohen Lied der Liebe in 1. Korinther 13 lesen, dann muss man sagen, mit anderen Worten ist er genauso hammerhart. Wenn du in Sprachen der Menschen und der Engel reden und Gott loben könntest, aber keine Liebe hast, da bist du ein tönendes Erz oder eine schallende Zimbel. Wenn du Weissagen hast, alle Geheimnisse und Erkenntnisse weißt, Glauben hast, dass du Berge versetzen kannst und hast keine Liebe, schreibt der Apostel Paulus, wenn das bei mir so wäre, dann wäre ich nichts. Und wenn ich meine Habe, alles, was ich habe, hingebe für die Armen, sogar meinen Leib hingebe, dass ich verbrannt werde, aber habe keine Liebe, dann ist mir es nicht zunütze. Also da genau derselbe Gedanke. Wenn die Liebe nicht da ist, zählt alles andere nichts. Also dieses erste, Jesus will unsere Liebe. Ich denke, das ist ganz deutlich geworden. Mehr als alles andere. Und wenn das fehlt, dann sagt er, kehr um. Und zwar, kehr um, nicht, wie wir manchmal denken, von dem verkehrten Weg auf den richtigen. Bei der Umkehr geht es um eine Person. Kehr um zu ihm. Jesus sagt, kehr um zu mir, weil nur ich helfen kann und weil ich dir auch wirklich helfen will. Es ist schon eine ziemlich starke Mahnung, Warnung, ja man muss sagen Drohung. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Und wenn nicht, dann komme ich und ich werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Schon kräftiges Reden. Passt denn das zu unserem Herrn Jesus Christus? Er wird uns sonst dargestellt als der, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Kann der auch zum Ankläger für uns werden? Ja, sehr wohl. Wenn er für uns eintritt, heißt das nicht, er heißt alles gut, sondern in seiner Wahrheit deckt er auf und korrigiert er. Wenn uns durch ihn alles geschenkt ist, wird er dann noch irgendwas von uns fordern? Ja, ganz gewiss. Er beschenkt nicht und beschenkt und beschenkt und will nichts von uns. Er hat Forderungen an uns. Aber eine Mahnung, eine Warnung, eine Drohung auszusprechen und dann zu dir zu sagen, sieh zu, wie du damit fertig wirst. Sieh du zu, wie du das schaffst. Dazu habe ich eigentlich nur ein klares Nein. So ist Jesus nicht. Das heißt, diese ganze Mahnung und Drohung, die mich manchmal diesem Abschnitt gegenüber ja, ein gewisses Maß an Distanz hat einnehmen lassen. Ich habe mich fragen müssen, ist nicht selbst diese starke Drohung eigentlich eine Einladung? Redet Jesus so hart, konsequent, weil er will, dass du auf keinen Fall auf dem verkehrten Weg bleibst, sondern auf jeden Fall zu ihm umkehrst? Der Ruf zur Umkehr, zur Buße, ist bei Jesus immer der Ruf, zu ihm zu kommen. Nicht, sag ich mal, du hast gelogen, jetzt lüge nicht mehr. Du bist zu faul gewesen, jetzt sei fleißig. Das ist auch eine Konsequenz. Aber das Erste ist immer, wenn Jesus sagt, kehr um, dann sagt er, komm, kehr um zu mir. Weil du vieles aus deiner Kraft ja nicht schaffst und du kannst ja auch deine ganze Vergangenheit nicht klären und deine Schuld irgendwie wegschaffen. Der Ruf zur Umkehr ist bei Jesus immer der Ruf, komm zu mir. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt her zu mir. Und sein Ruf zur Umkehr ist immer der Ruf, dass wir uns seiner Liebe zuwenden. Das heißt, seiner Vergebung für Schuld und Versäumnisse, seiner Hilfe zur Veränderung. Und Jesus ruft immer in Liebe. Ich kenne es aus der ganzen Bibel nicht anders und habe es auch nie anders erlebt. Ich muss euch sagen, manchmal, wenn Jesus mir deutlich und drastisch Schuld aufgedeckt hat, habe ich dabei in solch einer Weise seine Liebe gespürt, dass ich weiß nicht, ob ich sagen soll, die Schuld nicht mehr wehgetan hat oder ob ich sagen soll, sie hat noch umso mehr wehgetan. Aber das Entscheidende war, er ruft zu sich. Er ruft, weil er liebt. Er ruft immer in Liebe. Aber ich denke, das ist uns aufgefallen, diese Liebe Jesu ist nicht harmlos. Die ist nicht einfach lieb und nett, wie wir das so manchmal meinen. Ach, alles nicht so schlimm und in der Art. Nicht lieblich. Er sagt ja ganz deutlich, wenn nicht, dann komme ich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken. Was steht da? Also nochmal, wenn du nicht Buße tust. Sein Ruf zu überhören hat Folgen. Um was geht's denn? Es steht am Anfang dieses Sendschreibens, das sagt der, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Dahinter steht das Bild des hohen Priesters, der im Tempel sich um die Lampen zu kümmern hatte, der dafür zu sorgen hatte, dass sie immer wieder mit Öl gefüllt wurden und dass sie gereinigt wurden. Und wenn der Leuchter weggestellt wird, dann kümmert sich keiner mehr drum. Und die Konsequenz ist klar, dann ist bald kein Licht mehr da. Dann geht bald das Licht aus. Davor warnt Jesus. Und deshalb sagt er, kehr um. Also der ganze Abschnitt dort macht deutlich, wie absolut vorrangig für Jesus diese Bitte ist, diese Erwartung, dass unsere erste Liebe ihm gehört. Und wie ernst er das meint. Deshalb redet er so drastisch. Und wie viel Wert er darauf legt, klar verstanden und ernst genommen zu werden. Aber nochmal, was immer Jesus fordert, wie stark seine Herausforderung ist, was er von uns verlangt, immer geschieht das in Liebe und nie sagt er, sieh du zu, wie du das hinkriegst. Es ist immer die Einladung, komm zu mir, wenn du willst, ich bin da, ich helfe dir. Ja, noch tiefer, ich in dir werde das tun. Ein drittes, unser Herr fordert Nachdenken, damit wir seine Liebe, was habe ich da geschrieben? Nee, nicht zu uns. Ja doch, damit wir seine Liebe zu uns neu erkennen und widerspiegeln können. Er sagt, denke daran, wovon du gefallen bist. Hier hat sich bei mir in meinem Nachdenken und bei meinem Hinhören eigentlich am meisten verschoben. Ich habe bisher hauptsächlich gelesen, deine Liebe. Also, was hast du? Was tust du für Jesus? Welche Empfindungen hast du? Welche Gedanken hast du? Deine Liebe. Und naja, das sah oft nicht so sehr toll aus. Und jetzt habe ich gemerkt, deine erste Liebe. Wer ist denn der, dem meine erste Liebe gehören soll? Wer ist denn der, den ich am meisten liebe? Wer ist der? Nun, das ist doch der, der mich am meisten liebt. Merkt ihr etwas? Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlässt. Wenn du sagst, ich muss sehen, meine Gefühle, meine Gedanken, meine Taten. Oder du verlässt den, dem deine erste Liebe gehören sollte und der dich so liebt. Das gibt für mich ein ganz anderes Bild. Das eine erschreckt mich und drückt mich nieder. Das andere zieht mich an. Wo ist denn eigentlich die erste Liebe? Jesus sagt, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Und dann fügt er hinzu, bleibt in meiner Liebe. Also, diese erste Liebe hast du nicht aus dir selber und nicht einfach so in dir selber, es sei denn, du hast die Liebe Jesu aufgenommen und selbst wenn du abgekühlt bist und abgeirrt bist, wenn du zurückkehrst, das ist Jesu Einladung. Murks dich nicht ab mit was weiß ich allem. Komm, bleib in meiner Liebe. Und wenn man es noch deutlicher haben will, in Johannes, im ersten Johannesbrief, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also in dem Sinn, die erste Liebe ist immer seine Liebe zu uns. Die erste Liebe, wann fehlt sie denn und warum fehlt sie denn? Wenn wir die Liebe unseres Herrn zu uns nicht mehr ganz persönlich erkennen und sie deshalb dann auch nicht widerspiegeln können. Ich habe das, glaube ich, neulich bei einer Mahlfeier gesagt, wir sind wie der Mond. Der Mond hat kein Licht aus sich selber. Wenn er leuchtet, warum denn? Weil er sich von der Sonne bestrahlen lässt. Dem Mond geht es einfach so, der kann nichts machen. Aber, liebe Geschwister, ihr könnt was machen. Ihr könnt euch dieser Liebe des Herrn zuwenden und öffnen. Dann werdet ihr sie wieder strahlen. Seine Liebe zu uns ist die erste Liebe. Und wir können sie höchstens wieder strahlen. Es ist schade, dass die Sonne hier reinscheint. Dann würde ich wahrscheinlich so ein kleines Spiegelchen nehmen. Und ihr glaubt gar nicht, wie ich manche von euch dann blenden würde. Mehr als ich mit irgendeiner Taschenlampe könnte. Warum? Der Spiegel hat die Fähigkeit, wieder zu spiegeln. Und um das geht es im Grunde. Anders, als du, dass du persönlich diese Liebe des Herrn zu dir erkennst, kann in dir keine erste Liebe entstehen. Du kannst nichts anderes als sie widerspiegeln. Aber eben darum geht es, dass du dich ihr öffnest und sie widerspiegelst. Deshalb, denke daran, wovon du gefallen bist. Überleg mal, was ist dir denn das Wichtigste? Bei dieser Gemeinde in Ephesus, da hat man den Eindruck, das Wichtigste war, was sie alles für Jesus getan haben. Und Jesus erkennt das an und sagt, ja, ganz toll. Oder ist das Wichtigste, was Jesus für dich getan hat und was er noch tut und wer er für dich ist. Und wenn ihr das miteinander vergleicht, also ich weiß, was du und dann für mich das Wichtigste sein soll, dann würde ich auch sagen, Herr, all mein Krempel von wegen, ich habe für dich das und das und das und das getan und was weiß ich, komm in Müll. Das, was du für mich getan hast, das zählt. Bedenke, wovon du abgefallen bist. Was ist dir denn wichtiger geworden als das, was Jesus für dich getan hat und wer er für dich ist? Paulus hat auf diese Frage die Antwort gehabt: Ich lebe, aber nicht mehr ich selber, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ja, noch eines. Unser Herr fordert erste Schritte. Unsere Liebe steht vor den Taten. Ich glaube, das ist auch ganz deutlich geworden. Aber sie führt zu Taten. Es ist jetzt erstaunlich, Jesus stellt keine Liste auf, was denn solche ersten Werke sein könnten. Zum einen, je nach Situation, in der du bist, kann das ganz unterschiedlich aussehen. Für den einen ist vielleicht, ach ja, habe ich ja ganz vergessen, was kann ich so dankbar sein? Da werden die ersten Werke Dankbarkeit und Anbetung sein. Ein anderer sagt vielleicht, Mensch, das habe ich wirklich so vernachlässigt. Ich muss es ihm bekennen und aus dem, dass ich es vernachlässigt habe, ist ja auch so viel Verkehrtes entstanden. Ich muss es ihm bekennen, sozusagen, ich muss mir neu von ihm die Füße waschen lassen. Und also merk dir, je nachdem, in welcher Situation du bist, werden deine ersten Werke die erste Antwort auf das, was Jesus dir zeigt, ganz unterschiedlich aussehen. Und ich denke, man kann garantiert sagen, auf die erneuerte erste Liebe werden auch neue erste Werke folgen. Man muss es dann gar nicht sagen, jetzt mach aber auch das und jetzt mach aber auch das. Wenn du neu angesteckt bist mit Liebe zu Jesus, wird dir schon was einfallen. Liebe bleibt nicht einfach untätig. Und selbst wenn es so sein soll, dass du sozusagen dich in deinem Sessel zurücklehnst und sagst, ach, ist das schön, so von Jesus geliebt zu werden, dann lass das dein erstes Werk sein. Auch damit ehrst du ihn. Und du wirst schon auch noch auf die Beine kommen, dass du was tust. Okay, und wenn Jesus jetzt aber wieder aufgezählt hätte, die ersten Werke sind tak, 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 dann wäre die Gefahr, dass wieder wir in erster Linie an Werke denken und nicht in erster Linie an die persönliche Beziehung. Okay, aber eines will ich euch doch nennen. Ein erstes Werk könnte sein, heute nachher bewusst und betend am Abendmahl teilzunehmen. Denn schaut mal, da stellt unser Herr uns doch vor Augen, wie sehr er uns geliebt hat und liebt. Wenn wir das Mahl feiern, schaut auf ihn, auf seine Hingabe für uns. Er sagt selber, erinnert euch an das, was ich für euch getan habe, dass er sein Blut vergossen hat zur Vergebung für unsere Sünden, dass er für uns einen neuen Bund geschlossen hat mit Gott, wo Gott sich mit uns verbindet. Ich zitiere nochmal den Vers, den ihr auch alle auswendig kennt. So sehr hat Gott die Welt, so sehr hat er dich geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Darum geht es, wenn wir das Mahl feiern, dass wir das sehen, das hat Jesus für uns getan. Darum hat er sich dahingeben lassen, damit er uns ewiges Leben schenkt, ihm dafür zu danken. Diese Erinnerung an das, was er für uns getan hat, das ist im Grunde Fundament und Mittelpunkt für unser Leben mit Gott. Niemals dein Eifer, so sehr dein Eifer gut ist, niemals die Stärke deines Glaubens, so sehr dein Glaube wichtig ist. Fundament, Mittelpunkt ist das, was Jesus für dich getan hat. Und dabei geht es in der Mahlfeier. Es ist gut, sich darauf zu besinnen, ihm im Glauben die Antwort zu geben, das hast du für mich getan. Ich denke, jeder und jede, die sagen kann, Herr, dass du dein Leib hingegeben hast, das ist für mich. Dass du dein Blut hast vergießen lassen, das ist für mich. Der kann auch nachher an der Mahlfeier teilnehmen, der kann von dem Brot und von dem Schlückchen Saft nehmen, wo das noch nicht klar ist. Würde ich bitten, würde sagen, dann warte noch ab, bis du das in Klarheit und im Glauben sagen kannst. Herr, das ist nicht nur für alle Welt, sondern das ist für mich. Ich nehme es im Glauben an. Gib ihm in Liebe Antwort, indem du ihm dankst und vertraue ihm dann auch neu dein Leben an. Herr, ich will auch ganz dir gehören, wie du dich ganz für mich hingegeben hast. Lass dich neu in diesen Bund mit Gott hineinnehmen. Paulus beschreibt ja die Mahlfeier in zwei kurzen Versen. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Wenn du von diesem Saft nimmst, bekennst du damit, ich bin hineingenommen in die Gemeinschaft mit Gott. Und wenn du von dem Brot isst, das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Ich gehöre zu seinem Leib. Doch ein bisschen Zeit habe ich noch, deshalb darf ich noch was sagen, weil ich nicht aufgeschrieben habe. Wenn wir gewöhnlich essen und trinken, dann nehmen wir das in uns auf und das wird in uns zu Kraft oder wenn wir zu viel essen, zu Fett. Wenn wir vom Brot essen beim Abendmahl, passiert eigentlich was anderes. Nämlich, ja sicher, wir nehmen es in uns auf, aber andersrum, wir werden aufgenommen in den Leib Christi. Wir werden da hinein eingebaut, also eine ganz andere Art, was das Essen bewirkt. Nicht wir nehmen was und das wird in uns hinein aufgebaut, sondern wir werden hineingebaut in den Leib Christi. Ja, also vielleicht ist das ein erster Schritt, ein erstes Werk, nachher bewusst in dieser Weise das Mahl zu feiern. Oder auch, vielleicht habt ihr es auch zwischendurch schon getan, dass ihr dem Herrn Antwort gebt. Jedenfalls habe ich gemerkt, an mir ist er immer wieder dran. Zu den merkwürdigsten Situationen sagt er, du, das ist mir wichtig, dass du dieses höchste Gebot beachtest. Wie sieht es aus mit deiner Liebe zu Gott? Und jetzt wieder, wie sieht es aus mit deiner ersten Liebe? Und da muss man Antwort geben. Ja, wie sieht es aus? Und da könnt ihr und habt vielleicht zwischendurch beim Hören schon ihm Antwort gegeben, habt gesagt, so sieht es bei mir aus. Und wenn du sagst, ich kann mit dem Ganzen noch gar nicht so viel anfangen, auch dann kannst du ihm Antwort geben und kannst sagen, Herr, hilf du doch, dass ich es begreifen kann, dass ich erfassen kann, warum du ans Kreuz gegangen bist, was deine Liebe zu mir bedeutet, was ich davon habe, wenn ich an dich glaube. Auch dann, wie immer, so wie du bist und an deiner Stelle sitzt, gib du ihm Antwort. Nochmal kurz zusammenfassend. Jesus will deine erste Liebe, weil er dich über alles liebt. Und Jesus lädt dich ein zur Umkehr. Komm zu mir, um bei mir Vergebung und Hilfe zu empfangen. Und Jesus will, dass du darüber nachdenkst und neu begreifst, wie sehr er dich liebt. Und ich möchte dir raten, was ich auch mir geraten habe. Lass dich neu zu dieser ersten Liebe erwecken. Lass dich neu zu dieser ersten Liebe erwecken. Ja, Herr, das will ich. In dieser Liebe zu dir leben, auch wenn ich es im Lauf der nächsten Woche schon wieder vergesse. Erinnere du mich wieder, auch wenn es sogar heute Nachmittag schon vergessen ist. Es ist ja entsetzlich, wie das bei uns ist. Aber er will deine Liebe und er bleibt dran. Er kann nerven. Er kann mit Drohung und Warnung reden. Warum? Ich glaube, ich brauche es nicht nochmal zu sagen, aber ich sage es trotzdem nochmal. Er bleibt dran und er nervt dich und er mahnt und warnt und droht aus dem einen Grund, weil er dich liebt und weil er so viel für dich eingesetzt hat, dass er für dich ans Kreuz gegangen ist. Und er sagt, ich will mit dir in Ewigkeit verbunden sein, in einer Tiefe von Liebe und Freude, die du sonst nirgendwo erfahren wirst. Ja, ich denke, ich bete noch mit uns. Ja, wir danken dir, dass du ein lebendiger Herr bist. Wir danken dir für dein Wort, auch da, wo es uns unter Umständen ankreuzt oder wo es uns unbequem ist. Herr, danke, dass du immer in Liebe und aus Liebe zu uns redest. Und auch da, wo du Fehlverhalten, falsche Gedanken und was auch immer aufdeckst, da bist du auch der, der vergeben, der reinigen, der helfen kann und will. Danke, dass jeder und jede von uns zu dir kommen kann und du hörst. Danke, Herr, dass wir dich bitten können, führ du uns neu zu dir hin. Füll du unsere Herzen neu mit deinem Geist, dass wir dich lieben und loben und anbeten und dass wir hinwachsen zu dir, dass wir jetzt schon Stück für Stück umgestaltet werden, dir ähnlicher zu werden und dass du uns einmal völlig verwandeln kannst, dass wir dir gleich sein sollen. Herr, hab Dank dafür. Amen.